Perserum, den 20. Mai 1915, geheim. Eure Exzellenz, mein Bericht Nummer 9 vom 15. Mai über die Armenierunruhen in Van und die Lage hier war kaum abgegangen, als die Nachricht eintraf, es sei befohlen worden, die ganze Passin-Ebene nördlich von Erzurum von den Armeniern zu räumen und dieselben in das Gebiet von Tertschan zu bringen.
Ich habe einen Menschen getötet, aber ich bin kein Mörder.
Martaspan Mansem, Peits Martaspan Chem.
Gewalt und Gerechtigkeit. Der Mord an Talat Pascha und ein Prozess der Weltgeschichte schrieb. Eine sechsteilige Podcast-Serie über einen spektakulären Mordfall in Berlin 1921 und die anhaltenden Folgen für Recht und Erinnerung von Christine Mart, Annie Minois und Christine Pschichholz. Folge 3. Zeugen.
Ich erkundigte mich sofort beim Wali, ob das richtig sei. Der Wali bestätigte die Nachricht und fügte hinzu, dass er selbst mit dieser Maßnahme wenig einverstanden sei, dieselbe aber von der Armee ausgegangen und er zu gehorchen habe. Er versprach, möglichste Milde bei Ausführung derselben walten zu lassen und das zurückbleibende Eigentum der Armenier zu schützen.
Das ist Max Erwin von Scheubner-Richter, der aus der Stadt Erzurum berichtet. Er ist einer von jenen Deutschen, die wir am Ende der letzten Folge kurz erwähnt haben, die durch das deutsch-osmanische Kriegsbündnis in die Region gekommen sind. Neben den Diplomaten sind das Offiziere und andere hochrangige Militärs, aber auch Beamte der Bagdadbahn. Techniker, Händler und Menschen, die in der Mission tätig sind, befinden sich vor Ort. Scheubner-Richter wird als Vizekonsul in das kleine Konsulat an der russisch-osmanischen Grenze geschickt und soll eigentlich Sabotageaktionen auf gegnerischem russischem Gebiet planen. Doch nun wird er im Frühjahr 1915 Zeuge der beginnenden Deportationen der armenischen Bevölkerung und ist schockiert. Er verliert keine Zeit. Er schreibt direkt an den Botschafter Wangenheim in Konstantinopel. Er ist verstört und ziemlich emotional berichtet er:
Das Elend, die Verzweiflung und Erbitterung sind groß. Die Frauen warfen sich und ihre Kinder vor mein Pferd und baten um Hilfe. Der Anblick dieser jammernden Armen war mitleiderregend und peinlich. Noch peinlicher war aber für mich das Gefühl, nicht helfen zu können. Die armenische Bevölkerung sieht im Vertreter des Deutschen Reiches zurzeit ihren einzigen Schutz und erwartet von ihm Hilfe.
Christine Pschichholz vom Lehrstuhl für Militärgeschichte in Potsdam und Mitautorin dieser Podcast-Serie.
Ja, also das ist so, dass Deportationen an den Grenzgebieten und an den Fronten gar nicht so ungewöhnlich sind. Also das geschieht auch im Habsburgerreich und auch im Russischen Reich. Aber man sah da manchmal eben auch eine militärische Notwendigkeit drin. Und deshalb glauben die Deutschen nun erstmal der osmanischen Darstellung, dass das unbedingt notwendig sei. Ein anderes Problem ist, dass an der osmanisch-russischen Grenze gar nicht viele Deutsche stationiert sind. Das sind ganz, ganz wenige. Und als die mitbekommen, was dort passiert, melden sie das auch direkt an den deutschen Botschafter in Konstantinopel und sagen, das, was hier passiert, das ist so unmenschlich. Wir wissen gar nicht, wie wir das beschreiben sollen. Herr Scheubner-Richter ist einer der wenigen, der dort in diesem Gebiet stationiert ist und der versucht zu handeln und wenigstens ein bisschen die Not zu lindern.
Scheubner-Richter nimmt an, dass die armenische Bevölkerung ihre Hoffnung in diese Vertreter des Deutschen Reiches setzt, da sie sich auf das eigene Land nicht mehr verlassen können. Von deutschen Soldaten berichtet auch Serpieu Metzbakyan, eine überlebende Armenierin, mehr als 70 Jahre später, im Rahmen eines Oral History Projekts des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung an der Ruhr-Universität Bochum. Hier spricht eine Schauspielerin, da wir keine Originalaufnahmen haben.
Als wir dieses Leid ertragen mussten, sahen wir häufig deutsche Soldaten auf Pferden. Sie ritten an uns vorbei. Wir richteten unsere Augen auf sie. Aber sie wandten sich stets ab, um nichts zu sehen. Ich weiß nicht, ob sie etwas tun konnten.
Serpieu Metsbakyan wird als 14-Jährige im Sommer 1915 aus Trabzon, einer großen Stadt am Schwarzen Meer, deportiert. Es geht nach Süden. Zunächst in Richtung Erzincan.
Die Tage über begleitete uns ein Weinen und Schreien, das auch in der Nacht nicht aufhörte. In der Nacht wurden Menschen geschlagen, wurde die Tochter weggebracht, geraubt. Dann schrie die Mutter. Dann hat man die Mutter umgebracht oder sie einfach so ihrem Schicksal überlassen. Es ist ungeheuerlich gewesen, unbeschreibbar. Es ist unmöglich, das zu erzählen. Man muss es erlebt haben, um es nachfühlen zu können.
Serpieu Metsbakyan und andere, die die Märsche bisher überlebt haben, ziehen weiter nach Süden. Mit der Zeit kommen Tausende ausgehungerte und von Gewalt und Verlust gezeichnete Armenierinnen und Armenier in ein Gebiet, in dem mehr Deutsche sind als an der russisch-türkischen Grenze. Im südlichen Anatolien, in Syrien und in Mesopotamien.
Also wir sehen in den Kriegserinnerungen von Soldaten, dass sie dieses Leid sehr intensiv wahrnehmen. Viele Soldaten versuchen natürlich, das auch für sich zu rechtfertigen, so nach dem Motto, das haben die Osmanen so entschieden, das sind innere Angelegenheiten, also wir hatten gar keine Chance, darauf irgendwie zu reagieren. Es gibt aber auch einige Beispiele von deutschen Militärs, die dieses radikale Vorgehen gegen die armenische Bevölkerung durchaus rechtfertigen. Also Bronsart von Schellendorf ist ein Beispiel oder Hans Humann, der Marineattaché, die sagen, ja, also den Osmanen bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als so zu reagieren. Und Hans Humann hat diesen berühmten Satz gesprochen, das ist hart, aber nützlich.
Im Anschluss an meinen Bericht vom 27. Juli, Nummer 81. Zur Armenierfrage berichte ich gehorsamst noch Folgendes. 1. Verbannte aus Erzurum, Harput, Bitlis und Diyarbakır sind neuerdings hier angelangt, sodass augenblicklich Armenier aus allen Gegenden in Aleppo anzutreffen sind.
Walter Rösler ist Konsul in Aleppo. Er sieht ausgemergelte Frauen und Kinder. Er sammelt Informationen. Er dokumentiert und schreibt Briefe. Denn er wartet auf Anweisungen von seinen Vorgesetzten in Konstantinopel und Berlin. Er möchte wissen, wie er sich verhalten soll. Im Juli 1915 schreibt er, dass bisher 80.000 Armenierinnen und Armenier ermordet worden sind. Er dokumentiert genau.
Von einem Trupp von 212 Köpfen, die aus Adıyaman aufbrachen, sind 120 hier angelangt. 55 Männer sind ermordet, 11 Frauen sind ermordet. 3 Mädchen sind geraubt, 3 Knaben sind geraubt. Über 6 Personen fehlen Nachrichten.
Rösler, das war eine sehr interessante Persönlichkeit. Das ist ein Staatsbeamter durch und durch. Aber der sieht natürlich auch, was das mit der armenischen Bevölkerung macht und was für eine Katastrophe das ist. Und er versucht, Handlungsanweisungen zu bekommen. Aber man reagiert im Grunde genommen nicht so richtig auf seine Anfragen. Und so wird er selbst aktiv. Er ist Teil eines Netzwerkes, das besteht aus Armeniern, aus amerikanischen Hilfsorganisationen und auch eben einigen Deutschen, auch Teile der Beamten von der Bagdadbahn, die versuchen, so im Art Untergrund Armeniern zu helfen. Und Franz Günther, das ist der stellvertretende Generaldirektor der Bagdadbahn, der setzt sich besonders aktiv ein.
Wir kennen Franz Günther schon. Er hat auf Talats Trauerfeier gesprochen. Solche Sätze.
Er war ein Lebenstüchtiger, ein ganzer Mann. Er war eine starke, große Persönlichkeit.
Dürften ihm nicht leicht über die Lippen gekommen sein. Auch andere Konsuln und deutsche Offiziere, die in der syrischen Provinz eingesetzt sind, schreiben Berichte. Die zeigen ganz deutlich, der Botschafter in Konstantinopel weiß über die Massaker Bescheid und auch Berlin ist informiert. Botschafter Wangenheim, der das jungtürkische Komitee lange unterstützt hat, erliegt einem Schlaganfall, als er vom Ausmaß der Katastrophe erfährt. Doch warum wird von deutscher Seite nichts unternommen, um die Gewalt zu stoppen? Ist die Bündnispartnerschaft mit dem Osmanischen Reich tatsächlich so viel wichtiger? Als Wangenheims Nachfolger vorschlägt, man solle gegenüber den Osmanen und ihrer Vernichtungspolitik deutlich Stellung beziehen, reagiert Reichskanzler Bethmann Hollweg unmissverständlich.
Die vorgeschlagene öffentliche Kuramierung eines Bundesgenossen während laufenden Krieges wäre eine Maßregel, wie sie in der Geschichte noch nicht dagewesen ist. Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Bei länger andauerndem Kriege werden wir die Türken noch sehr brauchen.
Während des Kriegs herrscht strenge Zensur und recht wenig Informationen über die Massaker dringen an die Öffentlichkeit. Aber nach dem Krieg ist die Zensur aufgehoben. Und nun versucht das Auswärtige Amt mit aller Kraft zu verhindern, dass dem Deutschen Reich irgendeine Art von Mitschuld vorgeworfen werden kann.
Es gibt schon während des Krieges Anschuldigungen von der britischen Seite, dass eigentlich die Deutschen hauptverantwortlich sind an den Massakern. Und die Briten sind da auch propagandistisch weit vorne und das Deutsche Reich gerät dadurch massiv unter Druck. Und nach dem Krieg versucht man dieses Thema eben möglichst klein zu halten, weil die Deutschen hoffen, dass der Versailler Vertrag nochmal neu verhandelt wird, dass man auch über die Kriegsschuldfrage neu verhandelt. Und da wäre dieses Thema, was habt ihr eigentlich 1915 gemacht? Wie seid ihr da daran beteiligt? Habt ihr nichts gemacht, um das zu verhindern, dass das nochmal neu aufgerollt wird? Und deshalb versucht das Auswärtige Amt, Informationen zu sammeln, um sich selbst zu entlasten. Also zu sagen, wo es möglich war, da haben wir geholfen. Und sonst konnten wir eigentlich nicht mehr tun, weil das waren die inneren Angelegenheiten des Osmanischen Reichs.
Und weil ein armenischer Mörder, Sohomon Talerian, den im Berliner Exil untergetauchten Talat Pascha, einer der Hauptverantwortlichen für die Massengewalt, auf offener Straße am helllichten Tag ermordet hat, wird befürchtet, dass der Prozess möglicherweise Dinge ans Licht bringen könnte, die besser nicht bekannt werden sollten. Im Frühjahr 1921, im Vorfeld des Prozesses, bittet das Auswärtige Amt also darum, dass
die öffentliche Ruhe
nicht durch
die ganze Frage der aus dem Kriege bereits unliebsam bekannten Armeniergräuel
gestört werde. Denn ganz unbekannt sind die Gräuel im Deutschen Reich auch während des Ersten Weltkriegs nicht. Trotz der strengen Zensur schafft es ein umtriebiger und engagierter Deutscher, die Gräuel, die Massaker, bekannt zu machen. Er wird als Armenierfreund bezeichnet, später auch als Schutzengel des armenischen Volkes. Auftritt?
Johannes Lepsius.
Johannes Lepsius ist protestantischer Geistlicher. Er setzt sich früh für die armenische Bevölkerung ein. Denn diese wird schon vor dem Ersten Weltkrieg immer wieder Opfer von größeren Massakern. 1914 gründet Lepsius die Deutsch-Armenische Gesellschaft, DAG. Und deshalb tritt er auch im Prozess als Sachverständiger auf. Talerian erinnert sich.
Dr. Johannes Lepsius war in seinen 60ern. Mit einer schönen Stirn, kurzsichtigen blauen Augen, einem kindlichen Mund, einem graumelierten kurzen Bart und feisten, strengen Wangen.
Lepsius ist international bekannt und der Experte für Armenien. Er ist sehr umtriebig. Er hilft und informiert und kämpft. Von Potsdam aus unterstützt er die armenische Bevölkerung, wo er nur kann.
Während der Massaker veröffentlichte er seinen Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei. Die erste große Publikation über die Gräuel.
Am ersten Tag im Prozess gegen Sohomon Talerian tritt Johannes Lepsius nun als Sachverständiger in den Zeugenstand. Unmittelbar nach der bewegenden Aussage von Christine Terzibashian, die wir in der letzten Folge gehört haben.
Diejenigen, die nicht gehorchen wollten, die nicht nachgeben wollten, die wurden mit dem Bajonett durchstochen und ihnen die Beine auseinandergerissen. Sogar schwangeren Frauen wurden die Rippen durchschnitten und die Kinder herausgenommen und weggeworfen.
Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Lehmberg, befragt Johannes Lepsius.
Sie wissen, worum es sich handelt. Ich bitte Sie, nicht zu weit auszuholen, sondern sich nur darüber zu äußern, sind derartige Gräuel in größtem Umfange bei den armenischen Massakern im Jahre 1915 vorgekommen und verdienen die Schilderungen der Zeugen und die Angaben des Angeklagten über seine persönlichen Erlebnisse nach den Studien und Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, Glauben.
Jetzt begann er seine Zeugenaussage und richtete seine blauen Augen mit einem scharfen Blick auf den Vorsitzenden.
Die allgemeine Deportation wurde vom Jungtürkischen Komitee beschlossen, Durch Talat Pascha als Minister des Inneren, andererseits wohl auch durch Enver Pascha als Kriegsminister angeordnet und mit Hilfe der Organisation des Jungtürkischen Komitees durchgeführt.
Lepsius ist sehr gut vorbereitet. Er spricht ruhig und beschreibt die Zusammenhänge ausführlich. Er bestätigt die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen, die vor ihm zu Wort gekommen sind.
Es sind schätzungsweise deportiert worden 1.400.000 Armenier. Was bedeutete diese Verschickung?
Lepsius bietet Zahlen, Hintergrundinformationen und zusätzliche Details, die er mit seinem großen Netzwerk vor Ort zusammengetragen hat. Nach heutigen Erkenntnissen gilt das, was Lepsius in seinen Publikationen und vor Gericht präsentiert, als gesichert.
Es wurde dafür gesorgt, dass von der gesamten Bevölkerung, die aus den ostanatolischen Provinzen nach Süden transportiert wurde, etwa nur 10% am Verschickungsziel ankam. Die übrigen, 90%, sind unterwegs ermordet worden. Oder, soweit nicht Frauen oder Mädchen von den Gendarmen verkauft und von Türken und Kurden verschleppt wurden, durch Hunger und Erschöpfung umgekommen.
Seine Analyse und die anderen Zeugenaussagen rücken vor allem Talats Schuld an den Gräueln, den Massakern, in den Vordergrund.
Offiziell wurde vorgegeben, dass es sich bei den Verschickungen nur um Vorbeugungsmaßnahmen handele. Privatim wurde von autoritativen Personen ganz offen ausgesprochen, dass es sich darum handele, das armenische Volk zu vernichten. Sie haben hier zwei Berichte gehört. Von Telerian und Frau Tasibashian über ihre Erlebnisse bei den Deportationen. Solche Berichte mit realistischen Details, die alle Merkmale des Selbsterlebten tragen, liegen zu Hunderten gedruckt vor. Zum großen Teil in deutschen, zum Teil aber auch in amerikanischen und englischen Publikationen. Die Tatsachen selbst sind nicht zu bezweifeln. Die Methoden der Ausführung gleichen überall denen, die uns hier von Telerian und Frau Tasibashian beschrieben worden sind. Andernfalls würde man sich fragen müssen, wie war es möglich, in einer so kurzen Zeit 1 Million Menschen umzubringen? Das war nur denkbar mit den allerbrutalsten Methoden.
Dass Johannes Lepsius, der ausgewiesene Experte für alle armenischen Themen, als Sachverständiger befragt wird, ist nicht verwunderlich. Doch Lepsius ist auch hinter den Kulissen aktiv. Im Vorfeld des Prozesses arbeitet Lepsius unermüdlich an einer Verteidigungsstrategie. In einem Brief an einen Mitstreiter schreibt er bereits Anfang April 1921:
Von unserer Seite geschieht alles, was geschehen kann, um die Verteidigung, die in die Hände von 2 oder 3 der ersten Anwälte gelegt ist, mit dem nötigen Material auszurüsten. Und ich selbst habe mit dem Staatsanwalt auf dessen Bitte gesprochen. Bin zu dem Verhör mit einem von mir mitgebrachten Dolmetscher, einem Mitglied unserer deutsch-armenischen Gesellschaft, als Sachverständiger zugezogen worden. Auch mit den Verteidigern habe ich eingehend konferiert. Die Presse wird mobil gemacht, um vor der Ende dieses Monats zu erwartenden öffentlichen Verhandlungen die öffentliche Meinung an die Vorgänge in Armenien und das grauenerregende Schicksal des Volkes zu erinnern.
Lepsius vertraut auf Sohomon Telerians Anwälte. Es sind, wie er selbst sagt,
2 oder 3 der ersten Anwälte.
Adolf von Gordon, Geheimer Justizrat.
Ist auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch Sensationsprozesse. Er ist sehr einflussreich.
Dr. Johannes Werthauer, Justizrat.
Ist einer der herausragenden Anwälte der Weimarer Republik. Er engagiert sich für Reformen im Sexualstrafrecht und verteidigt 1919 den Schriftsteller und Publizisten Kurt Tucholsky, der von Reichswehrminister Gustav Noske wegen eines Gedichts angezeigt worden ist. Doch das ist eine andere Geschichte. Werthauer wird 1933 nach Paris emigrieren müssen.
Dr. Theodor Hugo Edwin Niemeyer, Geheimer Regierungsrat.
Ist Mitbegründer der International Law Association und Mitglied des Institut de Droit International, das 1904 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Er gründet die Zeitschrift für internationales Recht und die Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs setzt er sich für eine gerechte europäische Friedensordnung ein. Dieses Trio ist eine Art Rundum-Sorglos-Paket für den Angeklagten Sohomon Tellerian. Von Gordon liebt die Bühne von aufsehenerregenden Prozessen. Werthauer hat keine Angst vor großen Gegnern und Niemeyers Spezialgebiet ist das Völkerrecht. Außerdem haben sie einen perfekten Plan. Und Lepsius unterstützt die drei, wo er nur kann.
Die Hauptaufgabe der Verteidiger wird sein, nachzuweisen, dass Talat in erster Linie für die Deportationen und Massakers verantwortlich ist. Dazu reichen schon meine Publikationen und die Aussagen der deutschen Botschafter in Konstantinopel und die Berichte der deutschen Konsuln aus. Sie sehen, dass die Lage für den Angeklagten so günstig wie möglich ist und dass die Verteidiger ein weites Feld haben, um die Tat nicht nur psychologisch und menschlich begreiflich zu machen, sondern auch als einen Akt gerechter Vergeltung hinzustellen. Wir können daher ruhig das Ergebnis der Verhandlungen abwarten.
Das klingt ganz schön optimistisch. Aber die drei Verteidiger sind, wie gesagt, die Crème de la Crème der deutschen Anwaltschaft. Und sie haben einen Plan, wie sie Sohomon Tellerian, der am helllichten Tag auf offener Straße vor einer Reihe Zeugen einen Menschen erschossen hat, vor einem Todesurteil bewahren können. Sohomon Tellerian weiß nur wenig von der Strategie seiner Verteidiger. Zumindest erweckt er in seiner Erinnerung diesen Eindruck.
Soweit ich es verstanden hatte, drehte es sich um die Frage nach der Vorsätzlichkeit, die, wenn es um geistige Gesundheit ging, eine Grauzone war.
Tellerian hat es richtig verstanden. Die Verteidigung zielt auf den Paragraphen 51 des Reichsstrafgesetzbuches ab. Darin geht es um Gründe, welche die Strafe ausschließen oder mildern. Er besagt, eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Es geht also darum, den Zustand von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit zum Tatzeitpunkt nachzuweisen, um die Strafe auszuschließen oder zu mildern. Aber wie können die Anwälte belegen, dass der Angeklagte Sohomon Tellerian, der Mörder von Talat Pascha, zum Tatzeitpunkt, salopp gesagt, nicht ganz bei Sinnen war? Vor der Gerichtsverhandlung, wir erinnern uns, wird Tellerian von 5 medizinischen Gutachtern, von 5 Ärzten untersucht.
Plötzlich fühlt es sich an, als würde ich all diese Szenen vor mir sehen. Das Gebrüll hören, Schreie des Entsetzens und Schmerz, verzweifeltes Flehen, Heulen aus Wahnsinn und Angst.
So beschreibt Sohomon Tellerian in seinen Erinnerungen seinen ersten Anfall. Den hat er im Sommer 1915, als er in Jerewan die Geschichte einer Überlebenden hört.
Ich sah die Leichen, ich nahm den Geruch warmen Bluts wahr. Ich war erschüttert und stand auf, denn ich konnte nicht weiter zuhören, aber mein Kopf drehte sich und ich brach zusammen.
Diese Anfälle werden sich später in Berlin häufen und Tellerian geht zum Arzt. Und zwar zu Professor Dr. Richard Kassierer, Professor für Neurologie an der Universität zu Berlin. Er diagnostiziert Epilepsie. Das war damals so üblich. Heute werden Tellerians Symptome unter dem Begriff posttraumatische Belastungsstörung zusammengefasst. Nur wenige Monate, nachdem er Tellerian behandelt hat, ist Kassierer einer der 5 medizinischen Gutachter beim Prozess.
Er hat mir gesagt, dass er alle 3 bis 4 Monate Anfälle gehabt hätte, dass sie sich dann immer mehr gehäuft haben und dass er deshalb zu mir gekommen sei. Er hat mir geschildert, dass er zunächst in einem Zustand von Unruhe gerät, dass er zittert und einen scheußlichen Leichengeruch empfindet und dass er dann das Bewusstsein verliert. Das dauert einige Minuten, dann ist er müde.
4 weitere Gutachter untersuchen Tellerian.
Gerichtsarzt Dr. Robert Störmer, Geheimer Medizinalrat und Gerichtsarzt.
Dr. Hugo Liebmann, Geheimer Medizinalrat.
Professor Dr. Med. Edmund Forster.
Dr. Bruno Hake, Nervenarzt.
Sie sollen feststellen, ob Tellerian zur Zeit der Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewusstlosigkeit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen war, wie es in § 51 des Reichsstrafgesetzbuches heißt. Die fünf Gutachter, allesamt Meister ihres Fachs, sind sich ziemlich einig über die Krankheit. Aber wie schätzen sie die freie Willensbestimmung zum Tatzeitpunkt ein? Die ist das Kernstück der Verteidigungsstrategie. Die Zeugenaussagen beweisen, dass Talat Pascha verantwortlich für die Deportationen und die Massaker war und dass 1 Million Menschen aufs Brutalste ermordet wurde. Und dass die Massaker und Gräuel Sohomon Tellerian so traumatisiert, ja, dass sie ihn sogar krank gemacht haben. Und zwar so krank, dass er nicht frei über seine Taten entscheiden kann und deshalb nicht schuldig ist?
Vorsätzlich einen Menschen, den Talat Pascha, getötet zu haben.
Der Angeklagte leidet also nach meiner innersten Überzeugung an einer Epilepsie, die in diesem Sinne sein Seelenorgan ergriffen hat. Zu den Eigentümlichkeiten der Epilepsie auf seelischem Gebiete gehört aber eine Zähigkeit.
Haben nun so schwere Zeichen für die krankhafte Einwirkung der überwärtigen Idee auf den Angeklagten, dass man mindestens sagen muss, dass die Bedingungen des Paragraphen 51 hart gestreift werden. Und dass ich sogar dazu neige, zu sagen, die freie Willensbestimmung ist ausgeschlossen gewesen.
Ich möchte daher noch etwas weitergehen als mein Vorredner und die Frage, ob die freie Willensbestimmung ausgeschlossen gewesen ist, bejahen.
Nach alledem muss ich sagen, ein Psychopath hat unter einem seelischen Druck gehandelt. Es waren krankhafte Momente in ihm, die ihn drückten und die Freiheit seiner Willensbestimmung wesentlich beschränkten. Ich sage Druck, ich sage nicht Zwang. Und da komme ich dazu.
Was die fünf Gutachter recht ausschweifend und teilweise umständlich darlegen, lässt sich auch kurz zusammenfassen. Nämlich so: Die Mehrheit der Gutachter, 3 von 5, stellt fest, dass Tellerian zum Tatzeitpunkt frei entschieden hat, Talat zu erschießen. Was bedeutet das? War das Engagement, der gesamte beherzte Einsatz von Johannes Lepsius umsonst? Haben die Star-Anwälte versagt? Droht Sohomon Tellerian nun doch die Todesstrafe? Ist sein Streben nach höherer Gerechtigkeit somit vergeblich? Bleiben Hunderttausende armenische Tote, die Talat mit seiner radikalen Bevölkerungspolitik auf dem Gewissen hat, ungesühnt?
Die Verhandlung wird auf morgen, Donnerstag, 9 Uhr vertagt.
Das war Gewalt und Gerechtigkeit. Der Mord an Talat Pascha und ein Prozess, der Weltgeschichte schrieb. Eine 6-teilige Podcast-Serie über einen spektakulären Mordfall in Berlin im Jahr 1921 und die anhaltenden Folgen für Recht und Erinnerung von Christine Maart, Anni Menoir und Christine Pschichholz. Ein Projekt von DEPART e.V., Demokratie in Partnerschaft, gefördert durch die Bundeszentrale für politische Bildung 2023. Folge 3. Zeugen von Christine Maart. Sprecherin Lisa Hirdina. Regie Marion Nafrat. Musik Arthur Sommerfeld. Dramaturgie Sabine Salzmann. Aufnahmeleitung Anja Penner. Produktion Andreas Deile. Es sprachen
Ferhan Seile, Leon Düvel, Katharina Koschny, Carsten Wilhelm, Norbert Mertens, Thorsten Altenhöhner, Martin Clausen, Thomas Chemnitz, Maybrit Klenke, Robert Munzinger, Steen Lorenzen, Christoph Jungmann, Jan Fester, Sören Hinze, Michael Hölzen, Christian Findt, Mischa Frinke, Max Stern. Die Geschichte von Sepur Metzbakian ist in dem von Michran Dabak und Christine Platt herausgegebenen Buch »Verlust und Vermächtnis – Überlebende des Genozids an den Armeniern erinnern sich« abgedruckt. Sohomon Tellerians Autobiografie ist unter dem Titel »Remembrances – The Assassination of Talat Pascha« 2022 bei Gomitas Institute Books in London erschienen.